Halbe Stunde mit Ulrich Commerson im Gespräch.
Herzlich willkommen zum zweiten Live-Podcast, halbe Stunde mit. Heute freue ich mich, begrüßen zu dürfen die Sanne Speicher. Hallo Sanne, freut mich, dass wir heute Abend zusammengefunden haben, dass wir uns zumindest mal hier im Video sehen können, wenn wir auch nicht zusammensitzen können aus Infektionsschutzgründen. Aber herzlich willkommen dir erstmal und schönen Abend.
Ja, danke schön und auch danke für die Einladung.
Ja, der Live-Podcast funktioniert ja so, dass wir einfach ganz locker reden. Es sind keine Themen vorher verabredet, zumindest keine Fragen verabredet. Es gibt so ein großes Oberthema. Das eine ist Nachhaltigkeit, das andere ist Kultur. Im ersten Podcast habe ich mit Bodo Busse, unserem Generalintendant des Staatstheaters, gesprochen, naturgemäß dann stärker über kulturelle Themen. Heute freue ich mich, als Gast zu haben, Sanne Speicher. Sanne, ich stelle dich vielleicht ganz kurz vor. Du kannst widersprechen oder es auch ergänzen. Sanne Speicher ist Mitbegründerin von Fridays for Future hier im Saarland, hat sich aber vorher auch schon immer für, die Rettung der Welt eingesetzt, ist auch Vorstandsmitglied bei Weltveränderer e.V. und in der Zeit, die ihr nebenher noch bleibt, nein, eigentlich im Hauptjob, bereitet sie sich darauf vor, mit jungen Menschen zu arbeiten. Sie studiert nämlich Lehramt an beruflichen Schulen, ganz wichtiges Lehramt, und setzt sich da auch für nachhaltige Themen ein. Ich frage mal, Sanne, bereust oder bedrückt es dich, dass jetzt in der Corona-Pandemie dieser große Hype um Fridays for Future und das Thema Klimaschutz in der Öffentlichkeit keine Rolle mehr spielt?
Also es bedrückt mich zwar schon, aber ich kann natürlich auch verstehen, warum es einfach jetzt ein anderes wichtiges Thema gibt, weil die Menschen halt sehen, dass es eine existenzielle Bedrohung ist. Sie können am eigenen Leib oder eben direkt vor Ort erleben, was es bedeutet, so eine Krise zu haben im eigenen Land, global gesehen. Und das macht halt den Unterschied zur Klimakrise. Ich glaube, die Klimakrise ist für viele Menschen nicht so spürbar, nicht so erlebbar, wie wir es jetzt zu Zeiten von der Corona-Pandemie erleben. Was natürlich grundsätzlich sehr traurig ist, dass wir dass es erst so weit kommen muss, dass die Menschen die Bedrohung wahrnehmen. Weil die Klimakrise ist vor allem in anderen Weltregionen schon enorm problematisch. Also sie sorgt jetzt schon dafür, dass unzählige Menschen leben, dass Menschen sterben. Und es wird auch hier früher oder später dazu kommen. Und die Corona-Pandemie wird ein kleiner Vorgeschmack sein zu dem, was wir ja zu erwarten haben. Und das ist schlimm, ja.
In der Tat, das ist, ich erinnere mich an die ersten Reden, die ich im Landtag gehalten habe zu dem Thema Corona-Pandemie. Und ich habe das immer eingeleitet damit, dass ich auch mal hergeleitet habe, woher kommt denn das eigentlich? Wie ist es denn eigentlich möglich gewesen, dass so ein Mistvieh von Virus sich plötzlich auf den Menschen auch übertragen kann. Und ganz zu Beginn der Pandemie war das auch irgendwie medial wahrnehmbar, hatte ich den Eindruck. Da hat man darüber gelegentlich berichtet. Ich kann sagen, das, was wir im Landtag darüber berichtet haben, jedes Mal, wenn ich das zum Thema gemacht wurde das nie aufgegriffen. Aber es ist ja letztlich so, vermutlich wäre dieses Virus ja nie auf den Menschen übergesprungen, wenn wir nicht so einen enormen Raubbau mit der Natur betreiben würden. Ich muss sagen, ich bin kein Mensch, der leicht verzweifelt. Deswegen glaube ich auch nicht an den Weltuntergang, sondern das ist ja so ein bisschen der Untertitel des heutigen Abends, Weltuntergang oder positive Utopie. Ich habe mich immer damit versucht, aufrechtzuerhalten, dass ich an positiven Utopien gearbeitet habe. Aber dass wir diesem Weltuntergang oder der Zerstörung unseres eigenen Umfelds immer näher kommen und mittlerweile selbst auch davon massiv in Leidenschaft gezogen werden, das müssten wir eigentlich erkennen. Aber das finde ich halt schon ein bisschen traurig, dass das gar nicht gelingt im Moment. Ich hoffe dann im Laufe der oder nach der Pandemie gar nicht gelingt, über diese Ursachen auch stärker zu reden und dass wir letztlich es eigentlich auch selbst mit in der Hand haben, ob solche Pandemien entstehen oder nicht.
Ja, ich meine, das Problem ist ja zumindest für mich auch das System selbst. Also solange wir nach wie vor das Ziel haben, dass wir unser Wirtschaftswachstum ständig steigern, dass wir darauf ausgelegt sind, dass wir in die, ja, die Natur berauben müssen, damit wir weiter existieren können und weiter wachsen können, dann wird uns das auch nicht gelingen. Also wir müssen auf jeden Fall, wenn wir die Klimakrise oder grundsätzlich auch Pandemien ernst nehmen wollen, dann müssen wir auch etwas an unserem System ändern. Wir müssen schauen, wie wollen wir in Zukunft leben. Und wie können wir das schaffen, ohne dass wir unsere endlichen Ressourcen, ohne dass wir diesen Raubbau von unserem Planeten weiter, ja, auf Kosten der Natur, auf Kosten anderer Menschen, auf Kosten unserer Zukunft, wie können wir das verhindern und wie können wir neu denken? Und da ist es halt auch ganz wichtig, dass wir eben, wie der Titel halt auch schon sagt, positive Utopien entwerfen, positive, ja, Zukunftsvorstellungen, Geschichten erzählen, damit wir eine Vorstellung haben, wie es auch anders sein kann, wie es positiv sein kann, ohne dass wir ja in Angst leben.
Da triffst du einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Ich glaube, dass viele Menschen sagen, ja, wir müssen was gegen den Klimawandel tun, aber dann ganz viele auch schnell wieder abschalten und sagen, ja, aber Veränderung, macht mir auch Angst, macht mir auch Sorge. Und du bist ja nicht nur in der ökologischen Bewegung unterwegs, sondern du verstehst dich, zumindest habe ich das immer so beobachtet und auch in den Gesprächen mit dir immer so wahrgenommen. Durchaus eine, die sagt, naja, es reicht nicht nur, alles auf Öko zu machen, sondern wir müssen auch die soziale Verantwortung gleichzeitig haben. Das eine muss mit dem anderen zusammengehen. Ich habe aber so ein bisschen den Eindruck, dass unsere Gesellschaft so teilweise gespalten ist, bei uns. Es gibt einige, die sehr bewusst, sehen, welche ökologischen Herausforderungen wir haben und dem dann alles andere unterordnen und andere, die auch aus einer gewissen Angst heraus, so nach dem Motto, wir können uns das nicht leisten, irgendwie den Veggie-Burger nur noch zu essen, weil es einfach schlichtweg zu teuer ist. Das scheint mir so eine Herausforderung zu sein, die zusammenzubringen, diejenigen, die an ökologischem Fortschritt interessiert sind, mit denjenigen, die das Ganze auch sozial verantwortlich haben wollen. Und ich glaube, wir brauchen auch sozialen Fortschritt in unserer Gesellschaft. Aber ich glaube, dafür stehst du schon auch. Das ist nicht, wird zumindest mal nicht überall in der Ökologiebewegung so wahrgenommen.
Ja, also mir ist das persönlich ein Anliegen, dass wir niemanden zurücklassen. Also ich glaube oder ich verstehe auch, dass es die Veränderung für viele Menschen eine Bedrohung ist, weil man das Ungewohnte, das Gewohnte verlassen muss. Und das ist für Menschen immer schwierig, weil wir Gewohnheitstiere sind. Ich sehe viele Entwicklungen als Chance, aber ich kann es auch total verstehen, wenn andere Menschen das erstmal nicht so sehen. Weil wir unterschiedlich sozialisiert sind. Und ich kann mich, also wenn ich mich zurückerinnere in meine Vergangenheit, und ich bin ja auch ja, klassische Arbeiterfamilie und war auch total stolz, als ich mein erstes Auto hatte und die Freiheit genossen habe, überall rumzufahren. Und ich frage mich letztlich auch immer, wie kam das bei mir, dass ich halt da so eine Veränderung gemacht habe? Und ich denke, das liegt daran, weil ich Menschen kennengelernt habe, die mein Leben sehr beeinflusst haben, dass ich halt Vorbilder hatte, von denen ich lernen konnte, dass ich ein anderes Leben auf einmal kennengelernt hatte, was mir vorher gar nicht so bewusst war und dann selbstbestimmt entdecken konnte, ja, was eigentlich das ist, was mir gut tut und wo ich auch ja mein Lebensziel vielleicht auch sehe, meinen Sinn auch sehe. Aber ich verstehe es auch, dass viele Menschen vielleicht auch gar nicht diese ja, Begegnungen haben im Leben und eben sich in ihren Sphären bewegen und es da ganz, ganz schwierig ist, überhaupt ranzukommen. Und natürlich es als Bedrohung empfinden, wenn dann jemand kommt und sagt, ey, das ist jetzt aber total scheiße, dass du hier Auto fährst, fahr doch endlich mal Fahrrad. Aber wenn man halt niemanden hat, der das vorlebt und vielleicht jemanden, den man gerne mag, weil Emotionen sind ja auch ganz wichtig in der ganzen Thematik, wenn das eher mit negativen Emotionen belastet ist, anstatt mit positiven Emotionen, dann wird das natürlich auch sehr problematisch, ja. Und gleichzeitig muss ich auch sagen, dass es eine Art von Privileg auch ist, dass man überhaupt diese Zeit hat, sich damit zu beschäftigen, mit dem ökologischen Gedanken. Und ich finde es relativ schwierig, an Menschen heranzukommen, die in diesem System halt funktionieren müssen. Weil man ist natürlich irgendwie gestresst vom Alltag. Man will eigentlich seine Erholungsphasen, die man dann eben mit irgendwelchen Konsumgütern vielleicht durch Kaufen irgendwie stillt oder durch Autofahren oder durch Fernsehgucken oder so. Das ist nun mal ja der normale Alltag. Und es ist ganz, ganz schwer, da zu zeigen, es geht vielleicht auch anders. Und ich glaube, es ist eigentlich nur möglich, wenn wir uns ja auf die Menschen einlassen, wenn wir auch eine Sprache benutzen, die die Menschen verstehen, ohne dass wir, ja, dass wir bevormunden sind, dass wir empathisch sind. Aber gleichzeitig muss ich auch sagen, es ist super schwer, aus dieser Blase, in der wir sind, herauszukommen und auch diese Sprache zu verändern. Utopien zum Beispiel, nur mal so als Exemplar dafür, das ist ein Wort, das habe ich vor meinem Studium, glaube ich, noch nicht gehört. Das ist, ist was, was dann bestimmte Menschen anspricht, ne?
Also du meinst auch ein Begriff, der auch wieder Angst macht, weil Menschen sagen, was bedeutet das? Das
genau,
ist irgendwie
ja.
so ein schnöseliger Umgang damit. Naja, und wenn wir von einer besseren Welt sprechen?
Ja, das klingt, glaube ich, für manche auch eher bedrohlich, weil sie nicht wissen, auf was sie sich da einlassen. Ne? Also was bedeutet eine bessere Welt? Und das ist ja auch grundsätzlich die Frage, auch wenn wir sagen, ja, was ist denn eigentlich ein gutes Leben? Für manche bedeutet ein gutes Leben, dass sie die Freiheit haben, eben überall in der Welt herumzufliegen und es sich gut gehen zu lassen. Aber das heißt halt nicht, dass andere Menschen werden ja dadurch in ihrer Freiheit eingeschränkt. Das heißt, wir müssen uns irgendwie verständigen, was ein gutes Leben für alle bedeutet. Und da finde ich, die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen finde ich da auch ganz interessant, in dem formuliert wird, zum Beispiel, wir wollen halt keine Armut mehr haben, wir wollen keinen Hunger mehr haben, wenn wir SDG 1 und 2 uns anschauen. Gleichzeitig bedeutet das für mich auch, dass wir auch keinen Reichtum mehr in der Welt haben dürfen, in diesem Sinne, weil wenn wir uns die Verteilung anschauen von Ressourcen, dann sind wenige Menschen superreiche Menschen, die extrem viel besitzen und die meisten Menschen sehr, sehr wenig besitzen. Und da müssen wir nämlich auch ran.
Also ich stelle halt auch irgendwie fest, dass das so ein bisschen schräg im Moment noch ist. Die Auswirkungen der Klimakrise, dass das eben selbst auch schon mal angesprochen, treffen im Moment vor allem die Allerärmsten, allerdings auch in den armen Regionen dieser Welt. Die Reichen in den armen Regionen dieser Welt werden davon nicht so getroffen. Und bei uns ist es fast ein bisschen umgekehrt. In dem Maße, in dem wir Ressourcenverbrauch verteuern, sind bei uns zuallererst mal die Ängste bei den eher Ärmeren in unserer Gesellschaft, die eben sagen, naja, ich brauche mein Auto und wenn jetzt mein Diesel verboten wird, dann muss ich irgendwie auf ein teureres Auto umsteigen und wird alles ein bisschen teurer erstmal. Langfristig gesehen mag das alles anders aussehen. Oder ich formuliere es mal noch von der anderen Seite. Wenn ich mir anschaue, und das kann man ja mittlerweile ganz genau so sehen, wie die Einkommensverteilung bei den Parteipräferenzen so ist, stellt man fest, dass die höchsten Einkommen sehr häufig mit grüner Wählerschaft korrelieren. Wenn ich dann mal weiterschaue, was wird mit den Einkommen gemacht, stelle ich auch fest, ne, das sind gleichzeitig auch diejenigen, die die meisten Urlaubsreisen mit dem Ferienflieger machen. Ist ja auch schon ein bisschen schräg, dass in unserer Gesellschaft eigentlich diejenigen, die mit den schlimmsten ökologischen Fußabdruck haben, trotzdem diejenigen sind, die politisch das auf der anderen Seite fordern, dass mehr für die Umwelt getan wird. Also ich frage mich halt, wie schaffen wir es, die ökologische und die soziale Frage auch hier bei uns vor Ort näher zusammenzubringen, weil ich der festen Überzeugung bin, letztlich ist beides, nämlich eine gesunde Umwelt und ein vernünftiger Sozialstaat, unmittelbar aufeinander angewiesen. Das eine funktioniert nur, wenn das andere auch stabil bleibt. Oder bin ich da auf dem falschen Weg? Und
ja, also ich bin da total bei dir. Ich sehe das auch so. Wir brauchen halt beides. Deswegen heißt es ja auch soziale und ökologische Gerechtigkeit. Also das eine wird ohne das andere gar nicht funktionieren. Also für mich ist eine ökologische Gerechtigkeit immer auch eine soziale Gerechtigkeit. Weil es geht, im Prinzip geht es um die Würde von allen Lebewesen auf diesem Planeten. Also da möchte ich auch nicht nur die Menschen in dieser Würde sehen, sondern auch die Lebewesen und auch die Natur, dass wir halt sagen, wir müssen respektvoll mit jedem umgehen. Und grundsätzlich, glaube ich, müssen wir auch ansetzen bei den Menschen, die einen ökologischen Fußabdruck haben, der auch gering ist, und sagen, ihr macht ja Sachen, die sind schon sehr nachhaltig. Vielleicht ist euch das gar nicht bewusst. Also es gibt ja sehr viele Menschen, die den ÖPNV auch nur benutzen, weil sie sich kein eigenes Auto leisten können. Dass man das halt auch hervorhebt und dass man sagt, ihr macht hier was richtig Gutes und bitte bleibt dabei. Ihr müsst gar nicht so sein wie Menschen XY, die sich das und das als Luxus leisten können, weil ihr habt schon einen Lebensstil, der sehr viel nachhaltiger ist. Ne? Dass man halt diese Dinge dem was Positives gibt und die Menschen darin bestärkt in ihrem Verhalten. Und dann kann auch dieses Bild ganz schnell switchen, dass man sagen kann, ja, okay, es ist ja gar nicht cool zu fliegen, es ist cool, mit der Saarbahn zu fahren in die Stadt oder mit dem ÖPNV auf dem Land unterwegs zu sein. Wobei man da natürlich auch sagen muss, dass die politischen Rahmenbedingungen gegeben sein müssen. Ich verstehe das sehr gut, wenn man auf dem Land wohnt oder auch als Kinder auf dem Land aufwächst und in der Teenagerzeit halt irgendwie nicht rauskommt, ne? Dass man halt dann gefahren werden muss, weil der Bus vielleicht nur einmal am Tag kommt oder sonntags gar nicht, dann ist das halt auch kein Zustand, der einen ökologischen wie auch einen sozialen, weil hier geht es ja auch um Teilhabe an der Gesellschaft, wenn ich bestimmte Ortschaften ausklammere, weil es sich nicht finanziell lohnt, dass man den ÖPNV dahin schickt, dann ist es natürlich halt auch ein Unding. Also das ist für mich keine Frage von etwas, ob es sich finanziell lohnt, sondern es ist ein gesamtgesellschaftlicher Auftrag, dass jeder daran teilnehmen kann.
Er spricht auch, glaube ich, die Pädagogin so ein bisschen. Oder ist das vielleicht der Grund, warum du, weiß ich gar nicht, ob das der Grund ist, warum du Lehrerin werden willst oder zumindest mal Lehramt studierst?
Ich bin schon im Referendariat, seit vorgestern.
Halt, nur so zur Info. Höre so ein bisschen raus, nicht den moralischen Zeigefinger erheben, du Böser, du benutzt dein Auto, sondern eher umgekehrt zu sagen, das ist aber super, dass du ganz häufig an dieser oder jener Stelle schon sehr viel nachhaltiger unterwegs bist als diejenigen, die es nur wie eine Monstranz vor sich hertragen. Ist das so, ja?
Ja, also es spielt auf jeden Fall mit. Das ist halt klar, irgendwie meine Grundeinstellung auch, dass man eher den Fokus auf das Positive legt, anstatt auf das Negative. Und ich denke, wir brauchen auch dieses Vertrauen, dieses Grundvertrauen, diese Hoffnung. Die müssen wir den Menschen viel mehr geben, als wenn wir sie anklagen. Und ja, ich meine, wenn Menschen sich bei einer Sache bestärkt fühlen, dann wird es ja auch eher wiederholt und eher ist man ja auch eher Vorbild, als wenn man das Gefühl hat, man ist vielleicht falsch. Dann kann sich gar nichts Positives entwickeln, wenn die ganze Zeit diese negative Energie auf einen einschlägt.
Trotzdem habe ich den Eindruck, das gelingt uns noch nicht so richtig gut, denn in der Tat ist es an vielen Stellen so, dass die Menschen, die eigentlich am wenigsten zur Schädigung beitragen, schlichtweg, weil sie es sich nicht leisten können, die Urlaubsreise, den Transatlantikflug per Urlaubsreise zu machen oder so. Aber für viele dieser Menschen ist das auch ein nachvollziehbarer Wunsch, auch mal die Möglichkeit zu haben, woanders hinzukommen. Und es ist auch toll zu reisen. Das ist ja wirklich eine schöne Sache und es ist trotz alledem eher so, dass in den sozialen Milieus, in denen die es eben nicht so gut haben wie viele andere, dass denen am wenigsten Teilhabe auch möglich ist. Und ich glaube, da liegt so ein Ansatzpunkt. Finde, das ist im Übrigen, ich weiß nicht, ist das ein saarländisches Phänomen? Du hast ja auch so die Kontakte sicherlich zu den MitstreiterInnen in anderen Ländern, anderen Bundesländern, aber vielleicht auch im globalen Maßstab. Ist das ein besonderes Phänomen? Das fand ich immer so großartig, dass hier bei den Fridays for Future Demos auch IG Metall-Fahnen zu sehen waren. Und umgekehrt fand ich das auch ganz großartig, als die IG Metall für die Stahlarbeiterinnen und Stahlarbeiter vor dem Landtag demonstriert haben, dass ich dort auch Fridays for Future Leute gesehen habe. Ich habe aber so ein bisschen den Eindruck, das ist nicht überall auf der Welt so. Das ist auch nicht überall in Deutschland so. Ist das ein saarländisches Spezifikum und können wir da einen Exportartikel draus machen im besten Sinne des Wortes?
Also ich kann nicht genau sagen, wie das jetzt in den anderen Bundesländern ist. Dafür war ich zu selten auf einer Demo irgendwo anders. Aber das, was ich halt so ein bisschen mitbekomme, das ist schon ja ein bestimmtes Milieu, vielleicht auch ein bisschen privilegiertere Jugend, die sich bei Fridays teilweise engagiert, was man natürlich auch irgendwo verstehen kann, weil es sind Menschen, die damit aufgewachsen sind, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen. Also ich will das gar nicht kritisieren. Ich finde es auch stark, dass sie halt das, was sie gelernt haben, nutzen, um es eben, um die Welt für ihre, ja, für ihre Ansichten zu verbessern, zu verändern. Und kann es aber auch verstehen, wenn, ja, wenn bestimmte Menschen halt nicht diese, da sie eben aus dieser Blase kommen, dass sie halt wenig Kontakte mit anderen haben, die eben zum Beispiel aus dem Arbeitermilieu kommen oder wo auch immer. Und ich denke, bei uns im Saarland war es einfach auch, ja, auf mir persönlich immer ein Anliegen, dass wir halt die versuchen, mehrere Bereiche anzusprechen, mehrere Menschen anzusprechen. Und wir hatten auch das Glück, dass wir ein paar Leute hatten, die in der Ausbildung waren und die sich dann bei uns engagiert haben. Also da kam halt eins zum anderen. Ich glaube, grundsätzlich ist es wichtig, wenn man Dinge plant, dass man halt, ja, auch, dass man versucht, zumindest die breite Masse irgendwie anzusprechen und auch selbstkritisch zu sein und zu sagen, nee, wir können das jetzt nicht machen, weil es gibt die Menschen, die sich vielleicht jetzt auch bedroht fühlen und wir müssen jetzt auch darauf achten, dass die uns nicht als Gegner sehen, sondern dass wir mit ihnen kooperieren wollen und gemeinsam auch voneinander lernen wollen. Und ich fand auch unser letztes Kooperationstreffen mit der IG Metalljugend, das fand ich total klasse. Also man hat gemerkt, wir kommen aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Also die einen sind voll im Betrieb und fürchten um ihre Arbeitsplätze. Und wir fürchten uns um unsere Zukunft im Hinblick auf die Klimakrise. Aber letztlich haben wir sehr, sehr ähnliche Ziele. Also im Prinzip wollen wir, dass wir ein Leben in Zukunft haben können, wo wir abgesichert sind, wo wir unseren Interessen nachgehen können. Und klar, bei uns ist der Fokus dann die Klimakrise. Aber bei den anderen, also bei den jungen Leuten von der IG Metall war es halt, oh, wir haben Angst um unsere Arbeitsplätze. Aber da kann man sich natürlich auch die Frage stellen, ja, wie sieht denn die Arbeit der Zukunft aus? Müssen wir diese Art der Lohnarbeit so beibehalten, wie sie aktuell ist? Also wie ist es mit der 40-Stunden-Woche? Und da haben wir auch schnell gemerkt, dass wir da ähnlicher Ansichten sind. Und das finde ich toll, weil durch diese Diskussion werden natürlich auch Vorurteile abgebaut. Und ich bin auch total daran interessiert, dass wir diese Gespräche weiter aufrechterhalten, um gemeinsam und auch im demokratischen Sinne für unsere Zukunft zu kämpfen.
Ja, ich bin auch der festen Überzeugung, das kann nur gelingen, wenn wir das auch zusammenhalten, denn einen Fortschritt wird es nicht geben, wenn eine Gesellschaft völlig auseinanderdriftet und wenn diejenigen, die von negativen Auswirkungen betroffen sind, womöglich auch noch gegeneinander sich polarisieren. Ich glaube, das ist immer, das führt immer letztlich in die schlimmsten Verwerfungen. Erst als es gelungen ist, ich will das gar nicht zu groß machen, aber die Parallelen gibt es schon, wenn man sich in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts, 30er Jahren umschaut, dann stellt man schon fest, eigentlich waren es am Anfang nicht die Sozialdeklassierten, die den Staat und den gesellschaftlichen Fortschritt behindern wollten, im Gegenteil. Aber irgendwann sind sie halt in so eine Konfrontationsstellung gekommen und die Leute sind gegeneinander zu Felde gezogen. Vielleicht damals gar nicht unbedingt in zwei verschiedenen Politikbereichen, aber es gab dann halt diese Spaltung auch innerhalb der gesamten linken Bewegung. Es ist immer so das große Problem, dass es schwierig ist, Zusammenhalt zu stiften. Wenn wir es aber an der Stelle nicht schaffen, den Zusammenhalt auch zu organisieren, dann werden beide, glaube ich, am Schluss auch unter die Räder kommen. Dann werden wir weder den sozialen Fortschritt hinkriegen, noch den ökologischen Fortschritt hinkriegen, weil diejenigen, die von dem System profitieren, es sich sogar leisten könnten, vielleicht keinen Weltuntergang, aber auch wenn die Klimaziele nicht erreicht werden, diejenigen, die ohnehin privilegiert sind, denen es gut geht, die werden auch genug Möglichkeiten haben für sich und ich sag mal ihre Familien, da trotzdem ganz gut über die Runden zu kommen. Deswegen finde ich es absolut unterstützenswert und notwendig, das hinzukriegen. Gibt es diesen Dialog jetzt auch weiter und auch über Corona hinweg oder hast du gemerkt, dass da jetzt was abgebrochen ist, weil die Leute halt schlichtweg mehr Angst um ihre Arbeitsplätze haben und die auch tatsächlich bedroht sind, oder?
Nee, also den Dialog geht es weiter. Also das letzte Gespräch ist auch noch gar nicht so lange her und wir bleiben auch da auf jeden Fall dran. Ja, ich sehe es halt grundsätzlich als Herausforderung, die ganze Gesellschaft eher mehr zu demokratisieren. Also ich sehe auch ein Problem darin, dass die Macht bei einigen wenigen liegt und dass sich viele fremdbestimmt fühlen. Also ich glaube, das Problem, dass manche dann in die rechte Ecke gehen, ich will das gar nicht gutheißen, um Gottes Willen, aber ich glaube, das liegt auch einfach daran, weil sie sich machtlos fühlen, weil sie denken, es ist was, also was bringt es überhaupt noch? Und wir müssen auch mit diesen Menschen oder wir müssen auch für diese Menschen da sein, auch wenn uns die Meinung von den Leuten nicht passt, so müssen wir uns doch die Frage stellen, was ist denn da passiert, dass sie sowas machen? Das ist ja nicht, ist es ja nicht angeboren. Also ist ja ganz klar, dass da irgendwas ist, was vielleicht Menschen in so eine Situation treibt, dass sie so verzweifelt sind und solche Dinge tun. Und da ist auch unsere Aufgabe, als Gesellschaft, diese Menschen in ihrer Not vielleicht zu erkennen und wieder zu versuchen, in die Demokratie hineinzuholen. Und ich glaube auch, dass wir es ist ganz wichtig, ist, dass wir diesen Menschen auch zuhören müssen. Ich merke das immer wieder. Ich war ja auch mit Weltveränderern in Mallstatt und wo natürlich auch potenziell Menschen wohnen, die sich vielleicht ein bisschen abgehängt fühlen von der Gesellschaft. Und da ist es ganz wichtig, dass man ins Gespräch kommt. Und was auch ganz wichtig ist, das sehe ich auch immer wieder, dass die Leute das Gefühl haben, dass sie irgendwie als dumm angesehen werden, nur weil sie halt vielleicht eher finanziell weniger Einkommen haben. Und das ist etwas, was ich immer wieder erlebe, dass man halt abgestempelt wird in dieser Gesellschaft. Und wenn wir halt es nicht schaffen, für alle da zu sein, dann werden wir immer wieder diese Spaltung haben. Und das System, das ist halt, also es macht mich halt auch ein bisschen traurig, wenn ich denke, man hat einfach diese Spaltung, in dem, dass man Menschen in eine bestimmte Ecke stellt, je nachdem, wo sie herkommen und was sie sind. Ja, und da fehlt halt für mich auch diese Demokratisierung oder beziehungsweise die Teilhabe an der Gesellschaft, wie wir es schon eben besprochen hatten.
Es gibt in meinen Augen so eine, das ist mir gestern und heute Mittag nochmal besonders aufgefallen, weil ich heute Mittag so ein Interview mit einer Studentin hatte, die gerade ihren Bachelor macht und sich mit der Fragestellung des gemeinsamen Aufgabenpools der Bundesländer im Abitur beschäftigt hat. Ich war damals, als dieser gemeinsame Aufgabenpool beschlossen wurde, 2012, ganz frisch in der Kultusministerkonferenz damals und habe gesagt, das ist doch irgendwie Quatsch, dass wir hier jetzt irgendwie alles nur noch vergleichbar machen wollen miteinander. Habe dann gemerkt, dass die mich alle ganz kritisch angeguckt haben und ich habe gesagt, naja, wir werden ja nicht punktuell an einem Tag Mathe, Deutsch, Französisch prüfen. Das wird dadurch nicht, die Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler werden nicht besser, wenn man das alles zentral an einem Tag prüft, sondern es kommt ja darauf an, was die in ihrer Persönlichkeitsentwicklung insgesamt mitbekommen haben. Und ich muss so im Nachhinein sagen, und das merke ich gerade im Moment auch noch mal ganz besonders, ja, war eigentlich richtig so, was ich damals gedacht habe. Und wir haben auch vieles dabei verhindert. Wir haben Gott sei Dank jetzt irgendwie nicht diese Konzentration nur auf ein bundesweites Zentralabi. Warum ich das jetzt sage? Ich glaube, wir sehen das gerade jetzt in der Corona-Pandemie und wir haben das auch sehr deutlich gesehen bei den Diskussionen, als wir uns zum ersten Mal getroffen haben. Das weiß ich noch ganz genau. Da ging es nämlich um die Frage, ob das schädlich für Kinder und Jugendliche ist, wenn sie freitags die Schule schwänzen, wie das damals genannt wurde. Ich habe damals sehr deutlich, glaube ich, Position bezogen und gesagt, die schwänzen ja gar nicht die Schule, sondern die setzen sich für ihre Zukunft ein. Interessanterweise, ich weiß nicht, wie du das einschätzt, ist meine Beobachtung, diejenigen, die euch damals verteidigt haben mit den Schulstreiks freitags oder diejenigen, die euch damals angegriffen haben, ich will es mal von denen aus formulieren, die euch als oder die gesagt haben, die rufen zum Schulschwänzen auf, sind interessanterweise offenbar genau die gleichen, denen es heute überhaupt gar nichts ausmacht, wenn die Schulen mal über mehrere Monate im Lockdown sind. Da ist das plötzlich alles gar nicht mehr so wichtig, da zählen andere Dinge. Und ich finde, es gilt auch umgekehrt. Deswegen bin ich ganz froh, dass wir jetzt auch sehr dafür streiten, dass wir möglichst wieder das soziale Lernen in Schulen ermöglichen, was halt über so ein blödes Format, wie wir es jetzt haben und nutzen, aber dann letztlich nicht funktioniert. Oder bringe ich da was durcheinander?
Also grundsätzlich finde ich es super, wenn man wieder in die Schule gehen kann, aber ich denke, es ist halt auch wichtig, dass wir uns schützen. Also ich denke, es ist Also ich kann es jetzt relativ schlecht beurteilen, weil ich nicht in der Lage bin, wie vielleicht ja, andere LehrerInnen oder SchülerInnen. Also ich denke, man muss halt auch die Angst ernst nehmen, wenn man unsicher ist, ob man sich jetzt anstecken kann. Aber ich weiß auch, dass die soziale Teilhabe, dass das Miteinander super, super wichtig ist, dass das sehr viele vermissen und dass man nicht unterschätzen darf, was es bedeutet, auch für die Entwicklung von gerade für junge Kinder oder auch für Jugendliche, wenn sie eben nicht mit ihren Freundinnen zusammen sein können, wenn sie eben das Miteinander in der Schule, wenn das fehlt. Und das hat ja nachweislich auch also einiges an Beeinträchtigungen und Entwicklungsstörungen, wie wir jetzt auch schon gehört haben. Deswegen, man darf das eine gegen das andere, glaube ich, nicht ausspielen. Und es ist sehr, sehr schwer, da so einen Mittelweg zu finden, wie der letztlich aussieht. Ich denke, da ist man gerade dran und dann wird man halt sehen, wie es kommt.
Das ist doch, und ich stelle mit Schrecken fest, dass die Zeit schon vorbei ist, ein wunderbares Schlusswort. Ich danke dir, liebe Sanne. Wir müssen das unbedingt fortsetzen. Für mich ist so ein Gespräch immer ganz belebend, aber auch unbedingt fortzusetzen. Ich wünsche dir jedenfalls noch einen schönen Abend. Vielen Dank, dass du dabei warst und freue mich auf unsere nächste Begegnung. Ich würde mich schon freuen, wenn wir dann mal nochmal richtig zusammensitzen könnten. Aber solange bleib bitte gesund.
Ja, vielen
Hoffentlich.
Dank.
Ja.
Ja, ich fand es auch total
Ciao.
schön. Tschüss.